Falafel und Champagner, das wird man ja wohl noch erklären dürfen. Mit Yannick Fenüs und Ercan Karici. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben euch ein spannendes Fallbeispiel mitgebracht.
Genau, wir wollen in dieser Folge wie immer erstmal das Fallbeispiel angucken, kurz den ersten Eindruck teilen, dann so die Perspektiven der beteiligten Leute in dem Fallbeispiel durchgehen. Einfach auch mit der Idee, den Perspektivwechsel immer wieder zu üben, weil das so ein ganz wichtiger Baustein ist einfach unserer Arbeit, auch in unseren Workshops. Und dann vielleicht gucken, ob wir noch den ein oder anderen theoretischen Einwurf hinzufügen können, der uns vielleicht hilft, das Beispiel besser zu verstehen, um dann am Ende natürlich auch nochmal zu Handlungsempfehlungen zu kommen. Also einfach die Frage zu beantworten, was hätte man da vielleicht anders machen können oder wie kann man sich verhalten in solchen Situationen. Okay, wollen wir uns mal dem Fallbeispiel widmen?
Fallbeispiel. Nach der Wahl in der Türkei sagt ein Schüler zu Beginn der Stunde: Ich verstehe nicht, wieso die hier in der Demokratie leben und alle Vorteile mitnehmen, aber dann wählen die so einen Diktator. Der Lehrer sagt: Ja, das ist mir auch ein Rätsel. Aber vielleicht kann uns Engin da weiterhelfen? Und wendet sich an ihn, einen Schüler mit türkischer Einwanderungsgeschichte.
Okay, das ist unser Beispiel, Ercan, für die heutige Folge. Was sind deine ersten Eindrücke? Was geht dir so durch Kopf und Bauch, wenn du das liest und hörst?
Also wenn ich das lese und höre, geht mir erstmal eine eigene Erfahrung durch den gesamten Körper und durch meinen Erinnerungsschatz sozusagen. Und zwar denke ich an die 7. Klasse zurück, als ich die Geschichtslehrerin frage, irgendwas im Rahmen der Kolonialgeschichte von Großbritannien, und sie dann, also wirklich im Geschichtsunterricht, relativ patzig antwortet und sagt: Naja, bei euch war das doch damals auch nicht besser. Und ich wusste natürlich, dass sie mit euch nicht Deutschland oder die Geschichte von Deutschland oder dem Deutschen Reich meint, sondern die Geschichte der jungen Türkei und den, wie sich dann später herausstellte, den Genozid an den ArmenierInnen. Ja. Und das geht mir zuerst durch den Bauch und durch den Kopf. Und ja, ich muss da immer dran denken, wenn ich solche Situationen oder solche Fallbeispiele lese und höre. Was geht dir als erstes durch die Gedanken?
Ja, jetzt ist dein Fall, dein Beispiel ist ja fast schon ein neues Fallbeispiel, super interessant. Danke fürs Teilen. Mir geht als erstes wieder dieser Normalitätsbegriff durch den Kopf. Ich habe sowas nie erlebt. Also mir hat nie jemand gesagt, rede doch mal, also als Repräsentant für deine Gruppe, erzähl doch mal, wie ist das bei euch? Das hat mir nie jemand gesagt. Ne? Also nie jemand sagt jemand zu mir, Yannick, erzähl doch mal, wie sehen das so heterosexuelle, able-bodied, weiße Cis-Männer in Deutschland. Ich muss nie repräsentieren, ich kann immer für mich selbst sprechen, aber immer wenn ich ähnliche Fallbeispiele in Workshops einbringe, dann gibt es ganz häufig Menschen mit eigener Migrationsgeschichte, die sagen, ah, kenne ich. Ja, so wie du jetzt auch sofort sagst, kenne ich. Klingelt bei mir sofort eine Glocke, ist irgendwie so das Einmaleins, wenn man nicht weißdeutsch aussieht in Deutschland und zur Schule geht, dann gibt es mit Sicherheit in der Schullaufbahn mindestens eine oder auch häufig mehrere solcher ähnlichen Situationen, wo man so gesagt bekommt, erzähl doch mal, wie ist das bei euch? Ne? Kannst du jetzt mal aufklären? Das ist so mein erster Gedanke. Also eine ganz normale, in Anführungszeichen, Situation in deutschen Schulen.
Und wir möchten uns auch in dieser Episode an den Ablauf der letzten Folgen halten. Und zwar wollen wir jetzt gemeinsam einmal schauen, was passiert da eigentlich? Wie lässt sich das analysieren? Später dann so ein bisschen theoretisieren, also euch eine theoretische Einbettung oder ein Fundament geben. Und am Ende, na klar, gibt es natürlich auch Handlungsempfehlungen unsererseits. Ja, Yannick, willst du dir mal die Perspektive der Lehrperson anschauen?
Ja.
Warum reagiert ihr denn so?
Perspektivwechsel.
Ja, warum reagiert der so? Also erstmal genau, ist vielleicht wichtig zu sagen, dass der hier gar nicht das Thema einbringt, ja, sondern es ist ein anderer Schüler, der sagt, warum leben die hier in diesem Fall türkische Menschen in Deutschland und genießen hier Demokratie, aber da in der Türkei wählen sie den Diktator, beziehungsweise sie leben vielleicht sogar hier, aber wählen in der Türkei Erdogan, der hier als Diktator bezeichnet wird. Und darauf muss die Lehrkraft dann irgendwie reagieren. Die erste Idee, die ich dazu habe, ist vielleicht Überforderung. Ja, so nach dem Motto, ach du liebe Zeit, da kommt jetzt so ein Thema auf, da bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Was mache ich damit? Alter Pädagogentrick, ich gebe es einfach zurück in die Gruppe, beziehungsweise hier eben nicht in die Gruppe, sondern an jemanden, von dem ich glaube, naja, dessen Aufgabe ist es ja eh, dazu was zu sagen. Der weiß das vielleicht im Zweifel eh viel besser. Ich kann da auch ein bisschen was Positives drin finden. Ja, sozusagen, ich als Lehrkraft, auch wenn es mein Job ist, die ganze Zeit kluge Antworten auf alle möglichen Fragen zu geben. Also ich bin ja wirklich dazu angestellt, nee, nicht mal angestellt, verbeamtet, Wissen weiterzugeben, Leuten, meinen SchülerInnen was zu erklären. Aber an dem Punkt, wo ich selber nicht weiß, es ist keine Schande zu sagen, ich weiß es nicht, ich gebe die Frage gerne an jemanden weiter, der anwesend ist, der mehr weiß als ich. Also soweit finde ich das gar nicht nur problematisch, sondern kann diesen Impuls auch erstmal nachvollziehen und sogar dem auch was Gutes abgewinnen, wenn wir nur bei der Lehrperspektive bleiben. Was denkst du zum Lehrer? Gibt es da noch was zu ergänzen? Warum macht er das?
Ja, also ich finde das, ich gehe da ein bisschen strenger mit um, okay, weil ich das Gefühl habe, dass er das Engehen schon ziemlich aufzwingt, mhm, und dass er ihn quasi fast schon dazu zwingt, eine Gruppe zu repräsentieren. Und in dem Moment reproduziert er ja auch dieses Machtgefälle zwischen Lehrer und Schüler und gibt Engin jetzt in diesem ganz spezifischen Fallbeispiel überhaupt nicht die Wahl, sich zu äußern. Das ist schon, also meiner Empfindung nach, ein ziemlich gewaltsamer Moment. Auch dieser, also die Verlagerung von Verantwortung ist auch ein gewaltsamer Moment.
Ja, aber bin ich hundertprozentig bei dir? Da würde ich die Überschrift Umgang mit der Situation drüber schreiben und bei mir vielleicht eher so eigene Verarbeitung der Situation. Also was, ne? Ich würde es als, schon als positive Eigenschaft herausstellen, zu sagen, ich muss nicht die Antwort auf alles haben, sondern ich kann als Lehrkraft auch sagen, ich weiß es nicht, ich gebe diese Frage weiter. Wie er das dann hier macht, bin ich hundertprozentig bei dir, das ist ein Problem. Und diese beiden Sachen, die du da reinwirfst, ne, Machtverhältnis und Gewalt, das klingt jetzt erstmal irgendwie doll, aber das müssen wir uns einfach klar machen im Kontext Schule. Die Lehrkräfte geben am Ende die Note, die Lehrkräfte entscheiden ganz massiv darüber, auch wie vielleicht der weitere Lebensweg von SchülerInnen aussieht. Das ist nicht ohne. Deswegen sprechen wir so häufig von Machtpositionen einfach in der Schule oder von einem Machtverhältnis zwischen LehrerInnen und SchülerInnen. Das ist auf jeden Fall da und das kann man auch ganz schwer wegdiskutieren. Ich erinnere mich an Interviews, die ich für meine Forschung selber geführt habe, wo Lehrkräfte das auch selber reflektieren. Ja? Also da ging es zum Beispiel mal um einen Workshop, den du gegeben hast und die Leute sagen, naja, das kann, der Erjan kann ganz anders mit denen reden, mit meinen SchülerInnen in dem Fall, weil der muss denen am Ende keine Noten geben. Und wenn die mit mir reden, dann schwingt das bei denen automatisch immer mit. Mhm. Und deswegen bringt er diesen Engin auch jetzt hier in so eine ganz blöde Situation. Ja? Da kann jetzt ja nicht einfach sagen, ach nö, da sage ich jetzt mal nichts zu. Genau. Wollen wir mal Engins Position so ein bisschen genauer beleuchten?
Ja, gerne. Und sogar ganz allgemein finde ich natürlich auch, dass LehrerInnen nicht sofort auf jede Frage eine Antwort haben müssen. Das ist ja auch etwas, was wir immer wieder sagen in unseren Workshops, aber auch in unseren Podcast-Episoden. Und in diesem aber sehr konkreten Fallbeispiel erlebt Engin auf jeden Fall eine Zuschreibung.
Ja.
Also der wird jetzt gerade so gar nicht so als individuelle Person angesprochen, sondern als in Anführungsstrichen Türke. Und da schwingt im Grunde auch in meiner Erinnerung etwas mit, was ich so ein bisschen jetzt mal nennen würde, um das ein bisschen zu unterfüttern. Und zwar das, jetzt mal sehr extrem und sehr pauschal zusammengefasst, viele Türken bis so ungefähr über die 90er zum Beispiel einfach erstmal Türken waren und dann waren sie vielleicht eine gewisse Zeit lang Ausländer und ab dem Jahr 2001 waren es alles komplett Muslime.
Ja. Ne?
Also diese Zuschreibung auf oder die Zuspitzung und die Zuschreibung, die Fokussierung auf diesen Begriff Muslime, was eigentlich immer so absurd klingt, wenn man das ein bisschen umdrehen würde. Also wenn man zum Beispiel ständig von Christen sprechen würde, wenn irgendetwas Schlimmes passiert und man sagt, ja, schau mal, der Christ, der hat dann wieder was getan. Und dieser Effekt, der passiert allerdings auch, diese Zuschreibung, die passiert auch hier in diesem Beispiel. Und das kann so ein bisschen auch die Beziehung zwischen der beiden kaputt machen. Ne? So, ich hatte ja vom Repräsentationszwang gesprochen, also diese Frage, wie ist denn das bei euch? Engin hat wahrscheinlich die Möglichkeit, also ich gehe mal einen Schritt kurz zurück, das kann natürlich auch sein, dass es mal den einen oder anderen die eine oder andere Situation gibt, wo SchülerInnen sich sehr gesehen fühlen und dann sagen, na, ja, ich erzähle doch gerne etwas über die Art und Weise, wie ich meine Religion auslebe oder über meine türkische Migrationsgeschichte. Auf jeden Fall, ne, das kann auf jeden Fall auch passieren. Da fühlen sich SchülerInnen sicherlich auch gewürdigt und gesehen. Aber wenn wir das problematisieren wollen, dann würde ich auf jeden Fall bei diesem Begriff Repräsentationszwang bleiben. Also, er soll nicht nur für sich sprechen, sondern für eine ganze Gruppe. Und das kann natürlich auch in Kindern oder in jungen Menschen, aber auch bei älteren Personen zu so einem Gefühl der Ohnmacht führen.
Ja, ja, genau. Er wird in den Topf geworfen mit ganz vielen anderen türkisch markierten Menschen, also die hier so im Raum einfach als Türken adressiert werden, sehr undifferenziert. Jetzt unabhängig davon nochmal, ob er sich damit wohlfühlt oder ob das vielleicht ein ganz schlimmes Gefühl in ihm auslöst, ist natürlich auch die These, da ist jemand mit einem türkischen Hintergrund, der kann also für alle Türken sprechen, natürlich totaler Quatsch. Also gerade was jetzt politische Verhältnisse angeht, denkt natürlich kein Türke genauso wie der Zweite. Also diese Verallgemeinerung, die Türken haben eine Einstellung zu Erdogan, ist natürlich Quatsch. Also offensichtlich gibt es da sehr unterschiedliche Meinungen, wie es in jedem Land sehr unterschiedliche politische Meinungen zur Regierung gibt. Und da eine Stimme heranzuziehen, davor kann man immer nur ganz doll warnen. Das ist so ein bisschen so eine Ambivalenz. Einerseits sagen wir immer, naja, redet doch irgendwie mit Menschen und nicht über Menschen, wenn ihr was über sie erfahren wollt. Wenn ihr über den Islam redet, dann redet doch gerne mit Muslimen über den Islam und nicht einfach in Abwesenheit von Muslimen über den Islam und interessiert euch nicht dafür, sondern ja, diese Frage, gibt es vielleicht Menschen, die aus einer Expertise, aus einer Beteiligung, aus einer Erfahrung dafür was viel Sinnvolleres zu sagen können, als das eben häufig in der Presselandschaft abgebildet wird, ist erstmal eine gute. Aber dabei den Fehler zu machen, zu denken, man hätte dann da die Türkei oder den Islam oder das Judentum oder so vor sich und diese was auch immer Engin da jetzt sagt, ja, dann zu verallgemeinern und zu denken, ich habe da jetzt eine gute repräsentative Meinung, ist natürlich Quatsch. Ja, und das clasht aber genau mit diesem Repräsentationszwang. Also er wird in eine Rolle gedrückt, die er eigentlich gar nicht ausfüllen kann.
Und vielleicht auch untermauert durch meine eigenen Erfahrungen und durch die Erfahrungen von vielen, vielen Betroffenen, die erzählen, würde ich auf jeden Fall nochmal darauf fokussieren, dass hier auch eine Gefährdung der Schule als safer space, als sicheren Raum passieren kann, weil Engin bis zu dieser Frage gar nicht Teil des Gespräches ist und dann auf so eine ganz komische Art und Weise zum Inhalt des Gespräches gemacht wird. Sehr unfreiwillig. Und das kann irgendwie von der Lehrperson ein nett gemeinter Nebensatz sein, aber für Schüler kann das die Beziehung auf jeden Fall brechen.
Ja, finde ich, hast du sehr schön formuliert. Der wird eigentlich gar nicht Teil des Gespräches und wird dann auf einmal zum Inhalt des Gespräches. Also wird nicht nur als Experte über etwas anderes angefragt, sondern muss auf einmal sozusagen über sich und seinesgleichen Auskunft geben. Ja, vielleicht noch ganz kurz irgendwie ist er ja zu der Frage, ab wann wird Engin eigentlich hier Teil des Gespräches, finde ich im Kleinen jetzt, so wie du es gerade beschrieben hast, ganz plötzlich einfach wird er so angerufen und gesagt, hey du, erzähl mal was über dich. Aber auf einer großen Skala hast du das gerade schon so ein bisschen angesprochen, indem du gesagt hast, naja, erst wurden Menschen als Türken, dann vielleicht als Ausländer, dann als Muslime adressiert. Nicht, weil sie irgendwie was an ihrem Verhalten oder ihren Meinungen geändert haben, sondern weil die Debatte um sich herum sie geändert hat. Ja? Also diese Zuschreibungen, die du da angesprochen hast, die sind natürlich die ganze Zeit da. Und die wird Engin auch nicht heute das erste Mal spüren und erfahren, sondern das ist Teil eines vielleicht gesellschaftlichen Drucks, den er sicherlich schon vorher zu spüren bekommen hat, auf die eine oder andere Weise. Das kommt jetzt also unter Umständen für ihn noch nicht völlig überraschend, sondern im Gegenteil vielleicht schon wieder eine Situation, wo ich auf einmal irgendwie diese Rolle einnehmen muss, in die ich hier gedrängt werde, ne?
Würde ich total mitgehen und dann einfach sagen, dass es hier eine Mikroaggression mit einer großen Wirkung ist. Ja, ne? Genau. Die Situation, die steht nicht für sich und das ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Schüler andere Erlebnisse dieser Art oder ähnliche Erlebnisse dieser Art kennt. Und diese Episoden, diese Momente, die akkumulieren sich dann auch und prägen auch das Selbstbild, das Selbstverständnis und auch die Schulbindung der SchülerInnen?
Ich habe eine Zeit lang sehr gerne von den selbsterfüllenden Prophezeiungen der Islamdebatte gesprochen. Ne? Also es gibt da auch eine ganz kritische Studienlandschaft zu, wie eigentlich über Muslime geforscht wurde. Da sind so ein bisschen die Ergebnisse, also zum Beispiel in dem Moment, wo wir fragen, ist für dich Scharia oder Grundgesetz wichtiger, dann machen wir so einen Gegensatz auf. Solche Umfragen wurden gestellt, ne? nicht zu wenige. Also so in den 2000ern nach 9/11 eben wurden solche Sachen gestellt. Ne? Zu wem gehört ihr eigentlich? Wer seid ihr eigentlich? Und immer diese permanente Wiederholung der Frage, entweder du bist so oder du bist so. Und das permanente Aufrufen dieser Identität und immer wieder das Zuschreiben, du bist doch einer von denen, erklär mal, rede mal über die, über den Islam oder die Türkei oder ne, das Gleiche gibt es auch zu Israel, Juden, die die ganze Zeit was zu Israel sagen müssen, Menschen aus Russland beispielsweise, die die ganze Zeit zu Putin irgendwas sagen müssen, ne, das ist jetzt hier kein Phänomen, was auf Türkei beschränkt ist oder das, was nur türkische Menschen erleben, also diese Repräsentationszwang, die gibt es in vielerlei Hinsicht. Und das macht was mit den Menschen. Also es erinnert sie immer wieder daran, du bist irgendwie anders. Du hast hier eine Rolle. Bitte nimm diese Rolle auch ein. Und wie du schon gesagt hast, es kann auch sein, dass Menschen gerade aus einer Rassismuserfahrung sagen, oh, endlich werde ich mal gesehen. Ja, endlich ist das Scheinwerferlicht mal auf mir. Die Leute interessieren sich auf einmal für mich und meine Lebenswelt. Auch wenn die Frage vielleicht ein bisschen schräg ist. Und vielleicht nehmen sie diese Rolle auch an. Ja? Also da wären wir jetzt bei der Frage nochmal in Engins Person, was macht er denn jetzt damit? Ne? Also er kann ja irgendwie sagen, okay, cool, ich nehme die Rolle an, ich erzähle jetzt mal was über die Türkei oder über Türken in Deutschland oder über was auch immer hier eigentlich die Frage ist, ist ja ein bisschen schwammig. Oder er kann auch sagen, nö, dazu habe ich gar keinen Bock. Klammer auf, kann er das so einfach in diesem Machtverhältnis, das wir gerade skizziert haben? Oder er könnte natürlich auch sagen, naja, Herr Lehrer, da haben Sie eine bisschen undifferenzierte Frage an mich weitergegeben, aber auch das ist natürlich ja, sehr, sehr hoher Anspruch, ne? Wenn schon die Lehrkraft und der andere Schüler eben diese Differenzierung hier nicht vornehmen, dann die Person zu sein, die sagt, Moment mal, können wir uns vielleicht die Frage nochmal kritisch angucken, die ihr hier stellt, ist natürlich eine unrealistischer Anspruch.
Ja, wollen wir uns nochmal die Perspektive des ersten Schülers anschauen, der dieses Gespräch, diese Frage also aufbringt?
Ja, genau, der habe ich jetzt erstmal keinen großen Vorwurf an ihn zu machen. Ne? Das ist eine neugierige Frage, der stellt sich da was. Das darf der erstmal sagen in Schule. Schule muss ein Ort sein, wo sowas auch einfach geäußert werden kann. Gleichzeitig ist natürlich das, was er da sagt, problematisch. Also die hier in Deutschland leben in der Demokratie, und wählen dann da jemanden anders. Wir haben eine Podcast-Folge ja ganz zu diesem Thema gemacht. Die erste Falafel und Champagner-Folge, glaube ich. Da geht es genau um die Frage mit dem etwas provokanten Namen, warum wählen die da eigentlich Erdogan? Da könnt ihr nochmal reinhören, wenn ihr Lust habt, dieses Argument nochmal so ein bisschen zu entpacken. Worum geht es da eigentlich? Aber jedenfalls ist das eine Frage, die in der heutigen Mediendiskussion total normal auftritt. Also da kann man ihm erstmal keinen Vorwurf machen, dass er auf diese Gedanken kommt. Das ist eher naheliegend. Ja, der hört sich irgendwie um, kriegt ein bisschen was mit und stellt er diese Frage. Aber wirft damit natürlich alle Menschen in einen Topf und ist extrem undifferenziert. Wie gesagt, das nehmen wir in dieser Folge nochmal auseinander. Und auch irgendwie gut, dass er offensichtlich ein politisches Interesse hat und das erstmal äußert. Also es ist ein Gesprächsangebot. Ne? Also ihm dazu kommen, zu sagen, ey, das ist aber eine rassistische Frage, wäre natürlich jetzt Quatsch. Sondern da kann man sagen, ah, du interessierst dich dafür, was können wir mal gucken, woher kommt dein Interesse eigentlich, worum geht es da eigentlich? Da würde ich bei ihm so eine vielleicht etwas undifferenziert, aber erstmal eine politische Neugier bescheinigen, wo ich sage, ah cool, das kann ein Gesprächsanfang sein.
Ja, da würde ich total mitgehen. Ich glaube, du hast die wichtigsten Punkte genannt. Ich würde auch sagen, es ist mehr als in Ordnung, so eine gewisse Frustration erstmal zu nennen oder zu fragen, auch wenn es natürlich nicht so schön ist, dass es hier diese fehlende Differenzierung gibt, beziehungsweise diese kollektive Zuschreibung gibt und dass er vielleicht nicht ganz so reflektiert ist. Und vielleicht hat er aber auch nie gelernt, kann man ihm auch keinen Vorwurf draus machen, weshalb Menschen wählen, ne? Beziehungsweise was es bedeutet, aus Protest oder aus Loyalität oder aus Angst zu wählen oder weil vielleicht WählerInnen das Gefühl haben, dass sie keine andere gute Option haben. Da muss ich immer, wenn ich das mal kurz mit zwei Sätzen erwähnen darf, daran erinnern, wir haben ja früher sehr, sehr viel in Schule gearbeitet und ich kann auch eine Situation erinnern, als ich einen Schüler, 2014 war das, der hatte so ein Handycase, so eine Handyhülle mit dem Bild von Erdogan drauf. Ja. Und da habe ich ihn damals gefragt, natürlich nicht nur ihn, sondern viele andere SchülerInnen auch, wirklich so ganz liebevoll und ganz zugewandt, hey, was gefällt dir denn eigentlich? Was gefällt dir an dem Erdogan denn eigentlich? Ne? Ich habe jetzt nicht, ich habe natürlich nicht gestartet damit, dass ich irgendwie finde, dass er, was er alles falsch macht und so. Ne? Und er meinte dann zu mir, ja, der gibt mir richtig viel Selbstbewusstsein. Mhm. Das ist ein Held für uns. Und parallel dazu hat irgendwie Herfried Münkler, also der Politikwissenschaftler Herfried Münkler, bei irgendwelchen Vorträgen hat irgendwie immer wieder gesagt, ja, ob wir jetzt nun finden, dass Erdogan ein schlimmer Stinkstiefel ist oder nicht, wir brauchen den und der gibt den Türken auch Selbstbewusstsein zurück. Mhm. Ne? Also auch Herfried Münkler hat Erdogan nicht heroisiert. Ne? Ich will nur auf diesen Moment zurück, wie viele SchülerInnen mir zurückgespiegelt haben, dass sie jetzt irgendwie eine gewisse Loyalität zu ihm aufbauen. Und ja, um zurück zu der Perspektive des Schülers, der zu Beginn die Frage stellt, dass es ihm vielleicht gar nicht wirklich bewusst. Und vielleicht noch ein allerletzter Punkt. Es kann natürlich auch sein, dass dieser Schüler im Grunde auch so ein tiefer liegendes Unbehagen gegenüber Migration hat und da eben in so eine komische Rhetorik.
Ja.
Gleitet.
Ja, genau. Man könnte jetzt im nächsten Schritt, vielleicht gehen wir mal, also wir könnten jetzt nochmal über die Schule als Ort reden. Das haben wir letztes Mal schon so ein bisschen gemacht oder vorletztes Mal. Das würde ich so ein bisschen knapp halten gerne. Aber klar, du hast ja schon so ein paar Aspekte angesprochen. Also ist Schule eigentlich ein safer Space? Zumindest wäre es schön, wenn Schule ein Ort ist, wo Leute irgendwie sich auf einigermaßen sicherer Ebene miteinander austauschen, wo solche Sachen sowohl gefragt werden können, aber eben auch begleitet eingefangen werden können. Können wir gleich eben in der Handlungsempfehlung nochmal drüber reden, wie könnte die Lehrkraft hier das vielleicht gut aufgreifen und begleiten und daraus vielleicht eine produktive Diskussion machen. Also wir wünschen uns Schule schon als einen Ort, an dem solche Sachen auch einfach offen und ohne Ängste vor irgendwie sozialer Sanktionierung dann geäußert werden können. Und gleichzeitig wünschen wir uns aber auch für Engin und alle anderen Schule als einen Ort, an dem sowas nicht einfach unkommentiert stehen gelassen wird oder weitergegeben wird oder so, sondern wo dann die Rassismen, die Ausgrenzung hier erkannt werden, benannt werden, bearbeitet werden. So vielleicht als Schule als sichererer Ort, wo Menschen lernen können einfach. Um das mal so ein bisschen runterzubrechen. Wollen wir so ein bisschen versuchen, so ein paar theoretische Dinge anzupuzzeln, um das ein bisschen tiefer nochmal zu greifen?
Theoretische Einbettung.
Ja, vielleicht können wir bei der letzten Perspektive bleiben. Schule, wir hatten es am Anfang schon angesprochen, mir fällt da Luhmann ein, mit dem ich mich gerade viel beschäftige, Systemtheorie, der viel auch über den Sinn und Unsinn von Pädagogik und Erziehung geschrieben hat und da beispielsweise von so einem Technologiedefizit in der Erziehung spricht, sagt, man kann in der Erziehung eben nicht auf Knopf A drücken und dann kommt B raus. Will ich jetzt nicht so tief reingehen, aber im Grunde sagt er, Schule ist super komplex und Unterricht ist super komplex. Man hat irgendwie 25 SchülerInnen, alle super unterschiedlich. Das ist für Lehrer gar nicht wirklich greifbar und bewältigbar. Das heißt, Lehrkräfte sind immer automatisch so ein bisschen in sich selbst motiviert, diese Komplexität zu reduzieren. Also die Welt irgendwie so ein bisschen einfacher zu machen, weil sie es anders nicht handelbar wäre. Und diese Zuschreibung, die hier stattfindet und vielleicht diese Weitergabe, fast schon ein bisschen diese Abwehr der Frage, wie ist das eigentlich? Und das ist vielleicht eine Form dieser Komplexitätsreduktion. Ja? Also es macht Sinn für die Lehrkraft, das erstmal so ein bisschen abzuwehren und zu sagen, ist nicht mein Problem, ist nicht mein Thema, ich bin nicht gemeint, ich bin nicht betroffen. Also schiebe ich das Problem einfach weiter an die Person, die ich schon vorher vermutlich in die Schublade Türke gesteckt habe. Das ist dann der ganz automatische Ansprechpartner für mich für dieses Thema. Das wäre so eine theoretische Verordnung. Und um da rauszukommen aus dieser Denkfalle, braucht es natürlich ein Bewusstsein für das, was da passiert. Ne? Also sowas wie Ausgrenzung und Othering, was vorhin wir schon angesprochen haben, was hier passiert, das erstmal zu erkennen, dafür vielleicht einen Begriff zu haben. Das wäre vielleicht der nächste Begriff, den wir nochmal so ein bisschen aufmachen können. Ne? Othering, was ist das eigentlich für ein Konzept, was wir hier sehen in der Anwendung, Ercan?
Ja, Othering, dieser Prozess, dieser soziale Prozess, bei dem man eine Person oder eine Gruppe zu jemand anderem macht. Mhm. Also der Moment, wo du beispielsweise jemanden fragst, woher kommst du oder woher kommst du wirklich, das ist so ein Othering-Moment oder so ein Othering-Prozess oder so eine Beispielfrage, die in Workshops auch häufig benannt wird. Und diese Othering-Erfahrungen, die können wir eben auch in unserer Theorie, in unserem Theoretisieren auch ganz eng verknüpfen mit diesem kulturellen Rassismus. Ja, also Menschen auf Merkmale zu reduzieren und ihnen das Gefühl zu geben oder den Eindruck zu geben, dass sie anders sind und defizitär im Grunde auch. Also ja, ich weiß, in Workshops sagen dann viele TrainerInnen, natürlich ist nicht jede Othering-Frage irgendwie böse gemeint oder direkt und absichtlich schlecht gemeint, um eine andere Person niederzumachen. Aber wir schauen ja immer in unserer Awareness-Arbeit auch so auf die Perspektive der Betroffenen und darauf, wie sich Betroffene dann fühlen. Und bei Engin, um das jetzt mal ganz konkret zu machen, er wird ja quasi zum Stellvertreter einer Gruppe gemacht, obwohl er ein Individuum ist. Ich würde allerdings ganz gerne noch mal so einen Punkt hinzufügen. Ich meine, du hast jetzt mit Luhmann gestartet und ich kann das jetzt gar nicht begründen, welche ForscherInnen das so erforscht haben, wie ich es jetzt vielleicht so als steile These nochmal bringe, aber wir können jetzt den Ball hin und her werfen. Und zwar dieser Moment, wo eine Institution sich selber versucht zu schützen, indem sie so ein Unverständnis quasi pathologisiert. Was meine ich damit? Diesen Moment, wo eine Institution sagt oder wo Personen einer Institution sagen, und da ist einfach auch die spannende Frage, ob man Schule als Organisation auch mit SchülerInnen in Begriffen versteht. Egal, schiebe ich mal ganz kurz zur Seite. Also dieser Moment, wo die Institution sagt, wie kann man nur so wählen? Also wie kann man nur so sein? Wie kann man nur so wählen? Und dann der Moment, wo man die Antwort quasi externalisiert und dem Engin oder bestimmten Schülern eben sagt, okay, erklär du uns das mal.
Ja. Ja, ich würde das einerseits vielleicht eine Art Kulturalisierung von oder einen Kulturalisierungsaspekt im Rassismus benennen. Also wenn wir so ganz platt herkommen und sagen, Rassismus hat was mit Rasse in Anführungszeichen zu tun, also irgendwie was mit was Biologischem, wissen wir schon lange, lange, es gibt keine biologischen Menschenrassen, aber wir wissen gleichzeitig, dass sich an vielen Stellen sozusagen anstelle eines biologistischen Rassismus ein sogenannter Kulturrassismus oder kulturalistischer Rassismus gesetzt hat. Also es wird nicht mehr damit argumentiert, dass Menschen von Geburt an irgendwie anders sind, aber dass ihre Kultur eben ganz anders sind, ist also eine ganz zentrale Studie von Jasmin Schumann zu antimuslimischem Rassismus heißt ... weil ihre Kultur so ist. Also weil das so ein ganz zentraler Aspekt ist des Redens über Islam in Deutschland, dass Muslime so sein, weil ihre Kultur so sei und das ist quasi wie angeboren. Also das kriegt man nicht mehr raus. Das ist so die rassistische These, die da drin steckt. Und dann, das wäre ja hier auch so ein Erklärungsformat. Ja, also wenn man sagt, wie kann man nur, dann ist man schon in einem pädagogisch sehr unwertvollen Reflex, ja, weil das so ein Entsetzen hat, so ein Abspalten, so ein völliges Unverständnis, so eine Distanz. Wie kann man nur heißt, so bin ich auf gar keinen Fall. Das ist so unverständlich und so komisch und so weit weg von mir, dass ich es fast schon pathologisieren muss oder eben kulturalisieren. Ich sage, das ist bei denen halt so. Das ist die einzige Erklärung, die ich noch habe auf die Frage, wie kann man nur, ist zu sagen, naja, das ist halt ganz anders als hier. Und deswegen ist das Entsetzen da irgendwie so groß und diese Abspaltung. Zu sagen, das hat mit uns gar nichts zu tun. Und dann wird damit so eben überdeckt, wie zum Beispiel jetzt, um auf diese Situation mit Engin zurückzukommen und deine eigene Anekdote zur Frage, warum hast du eigentlich Erdogan auf deinem Handycase? Der gibt mir irgendwie Halt und Kraft. Diese Wirkung kann Erdogan natürlich nur entfalten in einem Kontext, in dem ein türkisches Kind in Deutschland sonst nicht das Gefühl hat, gesehen zu werden und überhaupt auf der Suche ist nach einem Held. Ja? Also hätte ein türkisches Kind in Deutschland gar keine Infragestellung der Zugehörigkeit erlebt, dann wäre es auch überhaupt nicht anfällig für irgendeinen Erdogan-Case, ein bisschen vereinfacht gesagt. Ne? Das heißt, wenn ich sowas abblocke und sage, das ist bei denen so, dann negiere ich damit, dass sozusagen ich und meine Gesellschaft irgendwas damit zu tun haben. Das ist natürlich massiv problematisch. Da wird sozusagen das Othering nochmal irgendwie auf die Spitze getrieben, sagen, die sind ganz, ganz anders als wir. Und in dieser Andersartigkeit ist eine Erklärung zu finden für ihr Verhalten. Ja, und damit werden natürlich auch so ganz grundsätzliche Bedürfnisse, das könnte man nochmal gleich angucken, was für Bedürfnisse stecken vielleicht hinter den Fragen, werden damit einfach ausgeblendet. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr unpädagogisch und irgendwie auch unproduktiv.
Und nebst dem Buch von Jasmin Schumann, weil ihre Kultur so ist, kann man ja auch zurückgreifen auf die Publikation von Paul Metzgerill. Grüße gehen raus. Und zwar forscht er immer wieder oder stellt er immer wieder fest, dass Schülerinnen mit Migrationsgeschichte ganz häufig berichten, dass sie in der Schule als ExpertInnen für Migration adressiert werden. Auch ohne eigene Verbindung zum Thema, natürlich. Mhm. Und er nennt das paternalistische Zuschreibung mit subtiler Entmächtigung. Also wenn ich ständig für etwas sprechen soll, was ich eigentlich selber gar nicht gewählt habe, verliere ich selber vielleicht irgendwann meine Stimme als ich.
Absolut, absolut. Und das kann sogar noch sich ergänzen mit einer Rassismuserfahrung, in der betroffene Menschen vielleicht sowieso das Gefühl haben, entwertet zu werden, nicht gesehen zu werden, ohnmächtig zu sein, keine Macht zu haben, keine Agency, keine Gestaltungsräume. Und wenn sie dann auf einmal die Möglichkeit bekommen, doch gesehen zu werden, dann kann es sein, dass daraus so ein unschöner Teufelskreis entsteht, ne? Sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung dieser Zuschreibung, ne? Da wird diese ganz große Frage aufgeworfen, wer bestimmt eigentlich, wer wir sind? Also Fragen von Identität, ne? Bestimme ich eigentlich, wer ich bin, oder bestimmst du eigentlich, wer du bist? Oder hat das eben in ganz hohem Maße auch damit zu tun, in welche Schubladen uns die Gesellschaft steckt und wofür wir angesprochen werden immer wieder? Ja, und das macht ganz, ganz viel mit uns. Da dürfen wir nicht der Illusion erliegen, dass wir so völlig selbstbestimmt entscheiden, wer wir sein wollen. Ja, das muss man mit ganz viel Reflexion immer wieder begleiten, diese Frage. Ja.
Ja, und wenn wir zugewandt und natürlich in einer Lernkultur der Fehlerfreundlichkeit jetzt die Möglichkeit hätten, Lehrpersonen ein paar Handlungsvorschläge zu geben, was würdest du denn dem Lehrer hier in diesem Fallbeispiel eigentlich gerne empfehlen?
Handlungsvorschläge.
Ja, erstmal sich mit Rassismus zu beschäftigen, ist jetzt eine große Empfehlung. Nein, aber so als grundsätzliche Idee zu sagen, je mehr ich mich mit solchen Themen beschäftige, desto weniger überrascht mich vielleicht so eine Frage, desto weniger unsicher bin ich, beziehungsweise kann mit einer Unsicherheit umgehen, desto mehr habe ich ein Gefühl dafür, was passiert hier eigentlich in dem Moment. Also sich einfach mal dieses Themas anzunehmen und zu sagen, ich mache das jetzt zu meinem Thema, ich beschäftige mich jetzt damit. Und je mehr ich das tue, desto mehr Handlungs- und Sprachsicherheit werde ich wiederbekommen vielleicht in solchen Kontexten, die ich spannend finde. Das wäre so die erste Empfehlung, glaube ich. Das Thema einfach mal als Thema zu begreifen, und das Thema nicht als irgendwie türkische Schüler zu benennen, sondern als Prozesse der Ausgrenzung, als Rassismus. Das sind die sinnvollen Überschriften, die wir für solche Situationsanalysen brauchen, denke ich. Zweiter Tipp?
Ja, ich würde die Lehrperson einmal dazu einladen, nochmal diesen inneren Kompass oder diese innere Landkarte zu überprüfen. Also einfach mal zu schauen, ob man da vielleicht nicht auf einer falschen Landkarte unterwegs ist. Wenn wir Menschen nach ihrer Herkunft befragen, als müssten sie uns den Weg erklären, benutzen wir vielleicht eine Landkarte, die ein bisschen mehr über unsere eigenen Unbewusstheiten erzählt als über vermeintlich andere Kulturen.
Ja, und vielleicht als daran angedichteten Tipp, sich aber dann vor diesen eigenen Bedürfnissen nicht zu erschrecken. Ich hatte das in der letzten Folge auch schon gesagt, die eigenen Interessen und Bedürfnisse und Fragen und Neugierden und Prägungen und Vorurteile erstmal irgendwie zu benennen, anzuerkennen, zu sehen, nicht zu leugnen und sich dafür auch nicht unbedingt zu schämen. Weil aus dieser Scham häufig nichts Produktives erwächst, sondern eher dann vielleicht eine Abwehr oder eine Verschiebung oder so eine, oh nee, das ist jetzt nicht okay in mir. Und das führt manchmal dazu, dann wieder sozusagen einen anderen Schuldigen finden zu wollen, zu sagen, ja, die müssen das aber aushalten, wenn die hier sind. Dann müssen sie halt irgendwie solche Fragen aushalten oder so. Also ruhig in sich selbst so ein bisschen reinhören, was ist da los, was habe ich da für Bedürfnisse, wo kommen die her? Wahrscheinlich einfach aus meiner gesellschaftlichen Sozialisierung, aus dem Kontext um mich herum. Das erstmal anzuerkennen und damit auch erstmal okay zu sein, was nicht heißt, dass es nicht, wie du gerade sagst, vielleicht auch bearbeitet werden sollte, ganz dringend. Aber manchmal, wenn Menschen auf eine rassismuskritische Reise gehen, erschrecken sie sich so ein bisschen auch vor sich selber oder den Sachen, die sie bei sich entdecken. Und das führt nicht unbedingt zu was Produktivem, sondern kann eben auch zu eine Abwehr oder eine Verschiebung oder einem schlechten Selbstbild dann führen.
Mhm. Was würden wir dem betroffenen Schüler empfehlen? Also wenn die betroffenen SchülerInnen uns gerade zuhören, möchte ich das mal für euch ganz kurz und ganz knackig in 7 Punkten machen oder es jedenfalls versuchen. Punkt 1, ihr seid nicht allein. Punkt 2, setzt Grenzen auf eine wohlwollende Art und Weise, wenn möglich, und in eurem eigenen Tempo. Punkt 3, sucht euch Verbündete. Punkt 4, macht es quasi sichtbar für euch. Also haltet vielleicht fest, was passiert ist, in einem privaten Notizbuch. Versucht euch Punkt 5, Sprache zu trainieren, die in der Lage ist, eure Gefühle zu verbalisieren. Also manchmal fehlt einfach ein Vokabular, ne, um zu sagen, hey, das ist Othering oder das ist kultureller Rassismus. Macht euch Punkt 6 aber auch bewusst, dass auch erstmal eine Runde zu schweigen oder ein paar Tage in sich zu gehen, dass das keine Schwäche ist und kein Versagen ist. Und Punkt 7, schaut mal, ob es die Möglichkeit gibt, stärkende Räume zu finden, also Empowerment-Gruppen zu finden oder Jugendgruppen zu finden, die, bei denen ihr euch wohlfühlen könnt und bei denen ihr sein könnt, wer ihr seid und auch im Grunde Kraft und Energie tanken könnt für das, was ihr eigentlich sagen möchtet. Mhm.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, ne, in eine Konfrontation zu gehen oder etwas als Rassismus zu benennen, führt in der Regel nicht dazu, dass die Leute sagen, ah, danke für den Hinweis, das ist ja super nett von mir, sondern das kann auch wieder eine Abwehr auslösen, damit muss man rechnen, beziehungsweise dann im Umkehrschluss, wenn ihr Dinge benennt und ansprecht und ihr dann nicht sofort eine einsichtige Rückmeldung bekommt und irgendwie Leute um euch herum vielleicht nochmal die nächste Schleife drehen, lasst euch davon nicht entmutigen. Das wird passieren. Also diese Debatte braucht Zeit und braucht Auseinandersetzung, braucht Wiederholung. Und das ist dann nicht euer Fehler, weil ihr irgendwie vielleicht nicht gerade die perfekte Formulierung gefunden habt. Ja? Also zieht euch da den Schuh nicht an. Das ist eine Strategie, häufig sozusagen Rassismus nochmal zu dethematisieren. Also es nicht zu besprechen und nicht wahrhaben zu wollen, vielleicht, dass das passiert. Ja, also und eine Ebene, die wir jetzt noch gar nicht so sehr angesprochen haben, aber die vielleicht auch ein bisschen in diesem Verbündetensuchen steckt, ist die Frage der Beziehungsebene hier zwischen Lehrkraft und den beiden Schülern. Die kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja? Also im Best Case weiß der Lehrer ganz genau, dass Engin dazu gerade eine Hausarbeit geschrieben hat und dass er deswegen voll sprachfähig ist. Ja? Diese Option gibt es zumindest auf eine gewisse Art und Weise. Nicht alles, was hier passiert, ist immer zwangsläufig Rassismus. Die meisten Fälle, in denen sowas passiert, haben eine rassistische Konnotation. Aber diese Beziehungsebene, auf die will ich nochmal hinaus, mit der steht und fällt natürlich auch ganz viel die Frage, kann ich jetzt sowas ansprechen oder kann ich das nicht ansprechen oder welche Risiken gehe ich eigentlich ein, wenn ich das anspreche. Und wir würden jetzt mal die These aufstellen, an jeder Schule gibt es eine Lehrkraft, eine Person, mit der man über sowas sprechen kann. So ist zumindest unsere Wahrnehmung, ja. An ganz vielen Schulen gibt es unglaublich engagierte Lehrkräfte, die total Bock haben, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, die vielleicht diesen Podcast hören, die Bücher gelesen haben, die genauso sprachfähig sind wie wir und die euch da auch unterstützen können. Beziehungsweise, das gilt für die Lehrkräfte natürlich ganz genauso. Wenn ihr selber nicht die fitte Lehrkraft seid, vielleicht habt ihr in eurem Kollegium jemanden, der da ein bisschen weiter schon ist in der Auseinandersetzung mit diesen Themen. Also da gemeinsam lernen, sich Leute zu holen, das nicht mit sich selber ausmachen, ist, glaube ich, immer ein guter, sinnvoller, produktiver Weg.
Ja, und Empathie zu trainieren bedeutet ja auch manchmal, die eigene Komfortzone zu verlassen. Und das kann auch bedeuten, dass man dann eben Fragen stellt, die im Grunde auch als eine Form von Respekt gesehen werden können. Also ich stelle eine Frage, weil ich Respekt vor einer Person habe. Und ich glaube, das ist in Ordnung, solange wir eben nicht vergessen, dass Menschen keine Auskunftspflicht über Herkunft und Religion und Sexualität haben.
Ja. Schön.
Ja. Wie ihr wisst, startet ja ab September 2025 unsere neue MultiplikatorInnen-Qualifizierung Wirkmacht Demokratie für alle Menschen, die ihre Organisation rassismuskritisch besser aufstellen und damit auch demokratisch resilienter machen möchten. Wenn ihr dazu Infos braucht, geht auf unsere Webseite www.antirassismustrainer.de und da findet ihr auch Einblick in die unterschiedlichsten Projekte, an denen wir gerade so arbeiten und auch ja, unsere unterschiedlichen Leistungen, also Workshops, Trainings, Beratung, Coaching, Forschung und Evaluation. Denn natürlich geben wir auch für Schulpersonal und für Lehrkräfte Workshops und Seminare.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr Lust habt, sie vielleicht mit einer weiteren Person zu teilen, dann schickt doch gerne den Link rum. Hilft der Person unter Umständen, die Podcast-App, die entsprechende, an den Start zu bringen. Oder hört mal gemeinsam rein, redet drüber. Und wenn ihr selber mal die ein oder andere Situation erlebt habt und möchtet, dass wir damit vielleicht mal ein bisschen ins Kreuzverhör gehen, dann schickt uns gerne eine Aussage, eine Situation, eine Erfahrung, ein Fallbeispiel zu und wir besprechen es in einer der nächsten Podcast-Folgen. In diesem Sinne, Arjan.
Oh ja, ich muss mich auch verabschieden. Das habe ich letzte Male gar nicht gemacht. Ist auch eine Form von Respekt. Also in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.